Heute starte ich ausnahmsweise mal mit einer Ankündigung. Und zwar findet am 13.03. wieder ein Live-Webinar mit mir, Finanzen mit Franzi, für 0 Euro statt. Und ich möchte dich und alle meine Podcast-HörerInnen natürlich herzlich dazu einladen. Im Webinar erläutere ich nämlich, wie du in 3 Schritten deine Altersvorsorge und den Vermögensaufbau mit ETFs meisterst. Das Webinar ist also quasi deine Abkürzung, um mit Struktur und einer super easy-peasy Schritt-für-Schritt-Anleitung deine Finanzen wirklich nachhaltig zu meistern und in ETFs zu investieren. Wenn du gerne dabei sein möchtest und das Live-Webinar am 13.03. nicht verpassen willst, den Link zur Anmeldung findest du unten in den Shownotes hinter dieser Podcast-Folge quasi. Falls du die Shownotes nicht findest, ist nicht schlimm, passiert manchmal. Du kannst auch auf meiner Website nachgucken, da ist das Live-Webinar in meinem Menü verlinkt. Oder du schreibst einfach eine E-Mail an support@finanzenmitfranzi.de, dann können wir dich natürlich auch einmal so hinzufügen. Im Webinar stelle ich außerdem meinen Online-Kurs, den ETF-Fahrplan, vor. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, vielleicht noch nicht. Ich werde gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen. Aber wenn du jetzt schon weißt, boah, beim ETF-Fahrplan, ich bin da schon so lange am Überlegen, weil die Nachrichten kriege ich tatsächlich relativ oft. Wenn du dran teilnehmen möchtest und du bist noch so, ja, eigentlich schon, dann kannst du dich jetzt auf jeden Fall schon mal unverbindlich auf die Warteliste eintragen und dir den Frühbucherrabatt sichern. Auf der Warteliste gibt es nämlich immer quasi den günstigsten Preis. Da kannst du schon vorab vor allen anderen buchen, bevor wir überhaupt die Tore richtig öffnen, in Anführungszeichen. Und wie gesagt, du kannst dich jetzt noch für die Warteliste anmelden. Am 10.03. schließt sie nämlich. Klick also unbedingt in die Shownotes und melde dich entweder fürs Webinar oder für die Warteliste an, je nachdem, auf was du Bock hast, vielleicht auch beides. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und würde sagen, jetzt geht's los mit der richtigen Podcast-Folge in Anführungszeichen. Und zwar nehme ich mir heute Zeit für eure Fragen. Und diese Folge wird mal ein bisschen so ein Pilotprojekt, sage ich mal. Und zwar habe ich ja schon mal eine Hörerinnen-Fragerunde gemacht hier im Podcast. Das machen wir wieder. Dieses Mal habe ich aber Fragen aus meinen Live-Sessions mit untergeschummelt. Einfach damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, worüber wir im ETF-Fahrplan in den Live-Sessions so sprechen überhaupt. In den Live-Sessions, das sind quasi regelmäßige Q&A-Meetings mit meinen ETF-Fahrplan-Mädels. Und die gucken sich ja in Ruhe quasi den Online-Kurs an, die ganzen Videos. Und wenn es da irgendwelche Verständnisfragen oder nochmal besondere Fragen auf die eigene Situation bezogen gibt, dann können die mir halt für die Live-Sessions diese Fragen einreichen und ich beantworte die dann quasi in aller Ruhe. Und ich habe heute 2, 3 von diesen Fragen mir mal ausgepickt. Und werde die natürlich anonym jetzt einmal so ein bisschen euch wiedergeben, was denn da so gestellt worden ist für Fragen, was ich da für Antworten drauf quasi gegeben habe. Und so könnt ihr nämlich jetzt auch im Podcast von diesen Fragen und natürlich meinen Antworten einfach mal profitieren und mal ein bisschen, ich sag mal, in den ETF-Fahrplan reinschnuppern, ja, worüber wir grundsätzlich so sprechen. So, das war, glaube ich, das längste Intro, was ich jemals aufgenommen habe. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Musikintro. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder pure Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Die erste Frage, das ist eine Frage aus dem ETF-Fahrplan. Das bedeutet, eine Kundin hat diese Frage für die Live-Session eingereicht. Und zwar hat sie mir geschrieben per E-Mail: Hey Franzi, ich habe eine Verständnisfrage. Die Erklärung zu den Aktien, in Klammern, was ja dann auch auf die ETFs zutrifft, Klammer zu, mit den einzelnen Kuchenstücken ist ja super logisch. Aber ich habe noch nie mitbekommen, dass Aktien bzw. ETFs in Anführungszeichen ausverkauft sind. Wieso gibt es da gefühlt unendlich von? Wie funktioniert das Ganze? So, und jetzt mal ein ganz kurzer Recap, worüber spreche ich im ETF-Fahrplan? Im ETF-Fahrplan erkläre ich ja, wie man in ETFs investiert, ne? Deswegen auch ETF-Fahrplan. Sehr pragmatischer Name, sage ich mal. Und ich beschreibe immer alles sehr bildlich, damit du das Ganze halt natürlich auch bestmöglich verstehst. Im ETF-Fahrplan ist, wie gesagt, ist ja ein Online-Kurs mit Videos. Da gibt es dann noch tolle Grafiken und Folien zu, damit ich das Ganze auch nochmal visuell ein bisschen untermauern kann. Man sieht mich auch in den Videos, wie ich die Sachen wirklich erkläre. Und dieses eine Video, was sie jetzt meint, da erkläre ich quasi, wie Aktien und ETFs funktionieren, beziehungsweise sie spricht jetzt wirklich gerade dieses Aktienvideo an. Und in diesem Aktienvideo erkläre ich halt, dass eine Aktiengesellschaft quasi wie ein Kuchen ist. Und die einzelnen Kuchenstücke, also wirklich wie beim Bäcker, ne? Stell dir vor, du gehst zum Bäcker und kaufst einen Kuchen. Du kannst jetzt hingehen und diesen ganzen Kuchen kaufen. Ne? Das würde bedeuten, dass du das ganze Unternehmen kaufst. Jetzt kann der Bäcker aber auch hingehen und sagen, nee, ich möchte, dass die Hälfte vom Kuchen immer noch mir gehört und die andere Hälfte vom Kuchen, die verkaufe ich. Ne? Und dann gibt es zum Beispiel zwei Kuchenstücke. In unserem Beispiel sind das dann quasi zwei Aktien, die man von einem Unternehmen kaufen kann. Weil Aktiengesellschaften sind in einzelne Bestandteile, sage ich mal, aufgeteilt. Und je mehr Anteile wir haben, desto mehr Aktien haben wir quasi. Ne? Also eine Aktie ist ein Unternehmensanteil. Und genauso wie man jetzt einen Kuchen in unendlich große Stücke, sage ich mal, oder unendlich kleine Stücke schneiden kann, in der Theorie, geht das auch mit Unternehmen, also mit Aktiengesellschaften quasi. Ne? Dass man hingeht und sagt, okay, wir nehmen jetzt Summe X an Aktien, das ist jetzt unser Unternehmen und davon verkaufen wir jetzt einen Teil. Ne? Weil man möchte ja natürlich im besten Fall nicht alle Aktien verkaufen, weil man möchte ja einen Teil seines Unternehmens immer noch selber besitzen. Genauso wie jetzt der Bäcker zum Beispiel irgendwie die Hälfte oder ein Viertel oder was auch immer von diesem Kuchen behalten möchte. Und wichtig zu wissen ist, dass der Preis dieser einzelnen Aktien bzw. dieser Kuchenstücke sich tatsächlich nach Angebot und Nachfrage zusammensetzt. Das bedeutet, stell dir vor, wir haben einen super, super seltenen goldenen Kuchen. Und super, super viele Leute wollen dieses, also so ein Stück von diesem ja, voll fancy, mancy goldenen Kuchen kaufen. Je mehr jetzt natürlich an Leuten hinkommen zum Bäcker und sagen, ey, ich möchte genau dieses Kuchenstück kaufen, weil das ist so ein krass goldener Kuchen, desto teurer kann der Bäcker jetzt natürlich diesen Kuchen machen. Ne? Weil es gibt nur diesen einen Kuchen und es gibt aber so viel super hohe Nachfrage. Wenn die Nachfrage dahingegen, also ich sag mal, niedriger ist, ne, bei so, ich sag mal, Standardsachen wie einem, keine Ahnung, einem Käsekuchen oder sowas, ne, dann wird der Preis eher niedriger sein, weil Käsekuchen gibt's ganz viel, da gibt's super viel Angebot zu und jetzt nicht so krass viel Nachfrage, dass man da irgendwie mit dem Preis hochgehen könnte. Und jetzt ist es, wie bei einem Kuchen auch, wenn der Kuchen verkauft ist, dann ist er verkauft. Dann kann man den nicht mehr kaufen. Den gibt's dann einfach nicht mehr. Und da setzt jetzt quasi die Frage von der Zuhörerin an, die dann fragt, ja, beim Kuchen verstehe ich das noch. Wenn der Kuchen weg ist, ist er weg. Aber wie können denn Aktien bzw. ETFs ausverkauft sein? Wieso gibt es da gefühlt unendlich von? Und das ist tatsächlich, können auch Aktien ausverkauft sein in der Theorie. In der Praxis kommt es jetzt natürlich darauf an, über was für Aktiengesellschaften wir denn überhaupt sprechen. Vielleicht hast du das schon mal irgendwo am Rande mitbekommen oder mal irgendwo gelesen oder was weiß ich was. Ich komme ja ursprünglich aus der Steuerberatung. Ich bin gelernte bzw. studierte Steuerjuristin. Und ich habe damals in der Steuerberatung natürlich auch Aktiengesellschaften betreut und davon waren auch einige an der Börse. Und da war es jetzt tatsächlich so, dass obwohl die über die Börse gehandelt wurden wurden die aber im Alltag gar nicht hin und her gehandelt, weil die ausverkauft waren tatsächlich. Weil die ganzen Aktien, die Aktiengesellschaft zum Verkauf geben wollte, waren auch verkauft. Und die Leute, die sie gekauft hatten, wollten die nicht mehr hergeben. Die wollten die gar nicht mehr wieder verkaufen. Na, du kannst dir den Aktienmarkt vorstellen wie einen Second-Hand-Laden. Wenn niemand hingeht und im Second-Hand-Laden irgendwelche Klamotten zum Verkauf anbietet, kann der Second-Hand-Laden auch keine Klamotten verkaufen. Und genau dasselbe ist quasi auch mit Aktien der Fall. Es gibt an der Börse von jedem Unternehmen eine bestimmte Anzahl an Aktien, die gekauft bzw. verkauft werden können. Das geht aber nur, solange auch tatsächlich gehandelt wird. Der Aktienmarkt ist aber quasi, der bewegt sich sehr viel. Ne, da wird jeden Tag sehr viel gekauft und verkauft. Und dadurch, dass super viele Unternehmen, super viele Menschen immer hin und her handeln, gibt es quasi davon gefühlt unendlich viele. Aber eigentlich gibt es nur eine begrenzte Anzahl. So, ich hoffe, das war verständlich für euch. Mit dem ETF-Fahrplan ist es natürlich immer noch mal ein bisschen leichter, diese Fragen richtig gut zu erklären. Wie gesagt, weil meine ETF-Fahrplan-Mädels kennen natürlich meine Videos. Die wissen sowieso schon von Anfang an, worüber ich da überhaupt gesprochen habe, worauf die Frage überhaupt abzielt. Und in den Live-Sessions, die begleite ich natürlich auch mit Folien, wenn das sein muss. Oder nimm noch mal irgendein Video auf oder sowas, dass ich dann halt noch mal sage, hier, guck noch mal danach. Ne? Aber ich glaube, das war jetzt schon mal ein ganz guter Einblick da rein, worüber wir überhaupt im ETF-Fahrplan sprechen. Machen wir mal weiter mit Frage 2. Die kommt von einer Zuhörerin, die haben wir, ich glaube mal per E-Mail oder in einer Insta-Nachricht bekommen, eins von beidem. Solche Fragen am liebsten bitte immer per E-Mail schicken. Da kann das nämlich quasi meine Assistentin mit in den Redaktionsplan hier für den Podcast mit aufnehmen. Dann geht das auch nicht in irgendeiner Insta-Nachricht runter, weil bei Insta sind ja mittlerweile, ich kann es gar nicht selber fassen, aber über 20.000 Abonnentinnen mit dabei. Da geht schon mal eine Nachricht unter, das müsst ihr mir leider verzeihen. Deswegen, falls das ist, bitte immer an support@finanzenmitfranzi.de schreiben. So, jetzt zur Nachricht der Zuhörerin. Hallo Franzi, vielen lieben Dank für deinen Podcast. Ich bin ein echter Fan davon und ich habe so vieles dazugelernt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich beginnen werde zu investieren. Erstmal, das ist natürlich schon mal ziemlich, ziemlich cool, dass du mithilfe vom Podcast angefangen hast zu investieren und halt einfach so viel gelernt hast. Und dann kommt die Frage. Und zwar, wenn mein Depot, in Klammern, das besteht aus 2 bis 3 ETFs und 2 bis 3 Einzelaktien, und zurzeit sind die Kurse für mich echt gut. Und jetzt stelle ich mir die Frage, soll ich mein Geld im Depot lassen oder mir den Kursgewinn auszahlen lassen und den Mehrwert, also quasi die Gewinne, das mein Depot generiert hat, wieder hinein investieren. Ich freue mich auf eine Rückmeldung von dir und über weitere spannende Folgen. So, erstmal hier natürlich nochmal vielen, vielen Dank für die Einsendung und total cool, dass du angefangen hast zu investieren und dir da jetzt auf jeden Fall schon ein Depot aufgebaut hast, finde ich mega gut. Und wir sprechen jetzt mal einen Basic an, den ich zwar immer wieder predige, aber ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu predigen. Und zwar müssen wir hier einmal darüber sprechen, dass es einen Unterschied gibt zwischen aktivem und passivem Investieren. Und ich rede jetzt hier quasi nicht über aktive oder passive Fonds. Das hatten wir jetzt schon einige Male im Podcast, ne, dass aktive Fonds aktiv gemanagte Fonds quasi sehr teuer sind, dass da aktive Manager dahinter sind, die dann halt sagen, welche Aktien ein- und ausgekauft werden, eingekauft werden müssen und passive Fonds letztendlich ETFs sind, die halt passiv gemanagt werden über einen Index. Worüber ich sprechen möchte, ist das Thema Trading versus Long-Term Investing. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, aber du kennst mich, wir machen das Ganze jetzt nochmal ein bisschen einfacher. Beim Trading, das ist so dieses ganz Typische, was wir aus irgendwelchen Filmen und Fernsehsendungen sehen. Und zwar ist es die aktive Überwachung von einem oder von mehreren Investments. Das bedeutet, man kauft oder verkauft je nach Marktlage. Und das sind dann halt so diese Bilder oder Filmszenen, wo die vor so zehntausenden Bildschirmen sitzen und irgendwie panisch kaufen, verkaufen, alle schreien und fummeln mit irgendwelchen Blättern rum und so weiter und so fort. Ne, und das ist halt irgendwie, alles wirkt immer total wuselig und aufregend und bla bla bla. Ne, und Trading, kannst du dir jetzt natürlich vorstellen, ist ziemlich zeitintensiv, ne? Einfach weil du natürlich ständig die Marktlage und die Nachrichten und alles Mögliche beobachten musst. Und es gibt außerdem Statistiken dazu, und das ist nämlich jetzt das Wichtige, dass eine aktive Trading-Strategie im langfristigen Zyklus nicht so erfolgreich ist wie eine ganz langweilige Buy-and-Hold-Strategie. Und damit, mit dieser Buy-and-Hold-Strategie, reden wir jetzt einmal über das Long-Term-Investing. Das bedeutet, Trading ist aktives Investieren. Da investieren wir wirklich aktiv Zeit rein und Arbeit und machen und tun. Und beim Long-Term-Investing, das ist quasi das passive Investieren. Das ist die sogenannte Buy-and-Hold-Strategie. Bei der Buy-and-Hold-Strategie geht es tatsächlich darum, dass du über Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte denselben bzw. dieselben ETFs oder auch Einzelaktien besparst. Das bedeutet, wir gehen nicht hin und kaufen und verkaufen, je nach Marktlage, ob es gerade gut oder schlecht läuft, sondern wir warten ab und trinken Tee. Wir reagieren gar nicht. Du kannst auch einen Kaffee trinken oder einen Sekt und einen Champagner, worauf immer du Lust drauf hast. Ne? Wenn du aber Alkohol trinkst, dann bitte immer in Maßen und nicht übertreiben. Ne? Das will ich einmal hier mit kurz dazu sagen. Der Vorteil einfach bei dieser Buy-and-Hold-Strategie ist, dass wir einfach Sicherheit und Berechenbarkeit in diese ganze Investment-Geschichte, sage ich mal, mit reinbringen. Es ist für uns viel weniger Stress und wirklich wenig bis eigentlich gar keinen Zeitaufwand, den wir da pro Jahr irgendwie machen. Und das Ding ist, bei der Buy-and-Hold-Strategie, da werden zwar die Gewinne reinvestiert, damit wir den Zinseszinseffekt natürlich voll ausnutzen können, aber nur die Gewinne, die uns quasi ausgeschüttet werden. Das bedeutet, wenn du einen ausschüttenden ETF hast, dann würdest du die Dividenden oder beziehungsweise die Ausschüttungen, die du bekommen hast, die würdest du wieder reinvestieren, ne? Diese Gewinne, damit du den Zinseszinseffekt einfach vollkommen ausschöpfen kannst. Wenn du jetzt aber einen thesaurierenden ETF hast, dann werden ja diese Ausschüttungen im ETF selber von alleine schon reinvestiert. Ne? Die fließen ja in den ETF schon mit rein und dein ETF ist dann quasi mehr wert. Und dadurch wird dann der Zinseszinseffekt voll ausgeschöpft. Bei der Buy-and-Hold-Strategie gehen wir jetzt aber nicht hin und gucken, oh, gerade läuft's gut, deswegen verkaufe ich und verkaufe dann später wieder, weil das wäre ja aktives Investieren. Und wie gesagt, laut Statistiken ist es nicht so erfolgreich wie die Buy-and-Hold-Strategie. Hier gibt es natürlich einfach ein paar Dinge zu beachten bei der Aktien- und ETF-Auswahl. Das muss natürlich auch schon darauf ausgerichtet sein, dass wir diese Buy-and-Hold-Strategie einfach ja, nachgehen. Und was du auch auf jeden Fall beachten solltest, man kann jetzt natürlich auch hingehen und sagen, hey, gerade sind da wirklich super viele Gewinne in meinem Depot. Ich möchte jetzt doch mal einen Teil quasi verkaufen, um zum Beispiel den Steuerfreibetrag auszuschöpfen. Da könnte man einmal drüber nachdenken, ob man das machen möchte oder nicht, zum Ende des Jahres, ne, wenn du viele Gewinne in deinem Depot hast und du hast noch etwas von deinem Steuerfreibetrag übrig, dass man dann sagt, okay, die Gewinne bis zur Höhe von diesem Steuerfreibetrag möchte ich einmal quasi verkaufen und dann wieder reinvestieren. Da kannst du natürlich drüber nachdenken. Da gibt es natürlich so ein bisschen, ich sag mal, Vor- und Nachteile, aber du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass wenn du auch unabhängig von diesem Freibetrag deine ETFs verkaufst, um dann wieder zu reinvestieren, dass auf deine Gewinne Steuern natürlich fällig werden. Ne? Sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Das sind ja so diese beiden Länder, für die ich vor allem zuständig bin. Zuständig bin, die ich bediene, wie auch immer man das jetzt nennen mag, da ist die Kapitalertragssteuer fällig. Ne? Das bedeutet, deine Gewinne werden versteuert und du hast weniger zum Reinvestieren. Ne? Das bedeutet, so dieses für die Gewinne verkaufen und wieder reinvestieren lohnt sich meistens nur, wenn der Freibetrag noch nicht ausgeschöpft ist. Und ansonsten ergibt es quasi bei der Buy-and-Hold-Strategie eigentlich ja, wenig Sinn, sage ich mal. Die Frage 3 stammt wieder aus dem ETF-Fahrplan. Und zwar habe ich im ETF-Fahrplan drin nämlich auch Depotempfehlungen. Das bedeutet, wenn es dann schon an die Praxisumsetzung geht, in welche ETFs wir jetzt wie, wo, wann investieren wollen, da gebe ich euch natürlich auch ein paar Empfehlungen zu bestimmten Banken bzw. Depotanbietern, bei denen man einfach gute Depots eröffnen kann. Und eine ETF-Fahrplankundin hat jetzt quasi gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob man als Österreicherin bei Flatex oder bei Trade Republic das Depot eröffnet. An der Stelle ist das jetzt natürlich gerade unbezahlte Werbung, bin nicht beauftragt und nichts. Es war einfach nur, wie gesagt, eine Frage aus dem ETF-Fahrplan. Und da muss man wirklich ganz sehr, also sehr stark drauf achten. Da habe ich die ETF-Fahrplankundin auch nochmal sehr gezielt darauf hingewiesen, dass Flatex ein steuereinfaches Depot für Österreich ist und Trade Republic nicht. Trade Republic ist nämlich ein deutscher Anbieter, der deutsche Steuern abführt. Und in Österreich brauchst du dann quasi ein österreichisches Depot, das die österreichischen Steuern abführt. Ansonsten musst du das nachträglich über deine Steuererklärung noch nachholen. Ne? Steuereinfach bedeutet, dass deine Steuern, wenn du alles richtig eingetragen hast bei deinem Depotanbieter, automatisch diese Steuern ans Finanzamt für dich überweist. Das bedeutet, wenn irgendwelche Steuern fällig werden, machen das die Depotanbieter für dich automatisch, wenn du alles richtig eingetragen hast. Deshalb gibt es natürlich auch Depotempfehlungen und es steht auch im Kursbereich nochmal ganz groß mit drin, dass Österreich bitte in Österreich irgendwas eröffnet und und Deutschland in Deutschland irgendwas eröffnet, damit ihr da einfach nicht in die Falle tappt und auf einmal irgendwie, keine Ahnung, Steuern nachzahlen müsst, obwohl ihr, ja, keine Ahnung, irgendwie gedacht hättet, ihr hättet alles bedacht. Ne? Und deswegen gibt es quasi im ETF-Fahrplan verschiedene Depot- und Kontenempfehlungen, jeweils getrennt für die eigenen Länder, auch mit jeweils eigenen Tabellen, je nachdem, wenn sich irgendwo was unterscheidet. Und auch zum Beispiel diese ganzen, also ich habe auch Steuervideos zum Beispiel im ETF-Fahrplan, auch die habe ich zum Beispiel getrennt aufgenommen und verschiedene Anleitungen erstellt, für Deutschland und für Österreich, ne? Für beide Länder getrennt in einem Kursbereich, damit es quasi egal ist, ob du jetzt aus Deutschland oder aus Österreich kommst, ne? Kontenempfehlungen, Depotempfehlungen. Bei der ETF-Auswahl muss man auch für Österreich auf eine Sache achten, die ich dann jetzt zum Beispiel im Kursbereich, wo ich dann einfach ja eigene Videos und Workbooks genau dafür erstellt habe. So, also um die Frage zusammenzufassen, macht es einen Unterschied, ob man als Österreicherin da oder da das Depot eröffnet? Ja, pass bitte auf jeden Fall auf, dass du bei einem steuereinfachen Depotanbieter dein Depot eröffnest. Kommen wir zur nächsten Frage. Auch die stammt wieder aus dem ETF-Fahrplan und danach haben wir noch eine letzte Frage von einer Zuhörerin, die uns per E-Mail eingesendet worden ist. So, jetzt aber erstmal zu der Frage aus dem ETF-Fahrplan. Und meine Kundin hat geschrieben, dass ihre Familie aus ihr, ihrem Mann und zwei Kindern besteht. Und sie hat vor einem Jahr den ETF-Fahrplan gebucht und seitdem investieren sie als Familie bzw. jeder für sich bei einem bestimmten Depotanbieter. Und hier handelt es sich jetzt erstmal um geringe Beiträge, die sie dann einfach ab und zu mal anpassen, wenn nochmal Geld übrig ist quasi. Und außerdem haben sie sich über unsere Versicherungsexpertin jeweils eine eigene ETF-Rentenversicherung auch noch ausgesucht, die gut zu den beiden passt. Das bedeutet, die wollen nicht nur mit ETFs quasi vorsorgen, sondern auch noch mit einer ETF-Rentenversicherung zusätzlich mit dazu, was je nach Lebenssituation auch total Sinn ergeben kann. Zudem schreibt sie dann jetzt weiter: Mit unserem Budget kommen wir insgesamt sehr gut zurecht, dank deiner Tabelle. So, und jetzt kommen wir zu ihrer Frage. Und zwar hat die Familie noch zwei Kredite am Laufen, die parallel abbezahlt werden. Sie fragt jetzt quasi, in welcher Reihenfolge sie vorgehen soll. Erst den Kredit abbezahlen, erst den Notgroschen aufbauen. Sollte man trotzdem nebenbei schon mal anfangen zu investieren? Was könnte da eine sinnvolle Reihenfolge sein? Und hier nochmal eine kurze Erklärung zu dieser Frage, bevor ich zu meiner Antwort komme. Und zwar gibt es im ETF-Fahrplan ein eigenes Versicherungsmodul von der lieben Bianca, die ihren Kanal BIPSurance nennt. Die findet ihr auch, also mit Bianca findet ihr auch tatsächlich eine eigene Podcast-Folge hier im Podcast. Und ansonsten findet ihr sie entweder bei mir im ETF-Fahrplan oder auf Insta unter BIPSurance. Und manchen Teilnehmerinnen ist es tatsächlich lieber, sich entweder nur über eine ETF-Versicherung abzusichern oder zum Beispiel ihre ETF-Investments mit einer ETF-Versicherung noch zu ergänzen, wie jetzt in diesem Fall diese Kundin. Und das ist natürlich alles komplett freiwillig mit diesem Versicherungsmodul und natürlich auch nur als Ergänzung gedacht für die, die das jetzt auch interessant finden. Und allgemein dieses Versicherungsmodul, ich fand es auch mega. Ich habe mir das selber natürlich auch angeguckt. Bianca hat einfach objektiv wirklich viele Vor- und Nachteile besprochen, hat allgemeine Infos zu vielen verschiedenen Versicherungsarten gegeben, welche relevant sind, welche wichtig sind, welche man weglassen kann, auf was man da so ein bisschen achten sollte. Und wer die Videos interessant findet und auch Bianca einfach quasi gerne mag, kann sich an der Stelle, was Versicherungen angeht, natürlich auch Hilfe oder Beratung dann quasi an Bianca wenden. Und das ist das, was diese Kundin jetzt quasi gemacht hat. Ne? Sie hat sich dann entschieden, okay, ich möchte jetzt doch nochmal zusätzlich eine ETF-Rentenversicherung haben, hat die dann auch bei Bianca abgeschlossen und ist damit jetzt quasi super happy. So, jetzt aber mal zur eigentlichen Frage, weil eigentlich ging es ja nicht darum, gibt es im ETF-Fahrplan Versicherungen, ja oder nein, sondern die Frage ist, sollte ich erst Schulden abbauen und dann investieren oder sollte ich Schulden abbauen und gleichzeitig investieren? Ne? Und wie soll ich das machen? Ne? Weil viele Familien haben zum Beispiel ein Fahrzeug finanziert oder ein Haus gekauft oder eine Wohnung. An dieser Stelle gibt es natürlich verschiedene Aspekte, die einfach zu beachten sind. Und an dieser Stelle, jetzt sage ich zweimal hintereinander an dieser Stelle, aber okay, ist es auch wichtig, mir immer noch mal zu sagen, dass ich im ETF-Fahrplan niemals einfach sagen würde, mach einfach das oder mach einfach das, sondern ich gehe wirklich hin und liste quasi Vor- und Nachteile auf, verschiedene Möglichkeiten, wie man alles machen kann. Ich schubse euch nicht in eine Richtung, sondern ich erkläre quasi einfach nur sachlich, aber sehr, sehr einfach, die Lage, ne, und welche Möglichkeiten du da jetzt hast zu agieren, so dass du dir im Endeffekt selber überlegen kannst, welche dieser Strategien ist für dich jetzt einfach am besten. Die zwei Aspekte, die ich dieser Kundin jetzt erklärt habe in der Live-Session, ist Aspekt Nummer eins, ist der mathematische. Ne, da sollten wir uns natürlich einmal angucken, was lohnt sich denn überhaupt mehr? Ne, was für Zinsen hat der Kredit? Mit welchen Konditionen wird er abbezahlt? Ist zum Beispiel auch eine Sondertilgung möglich, die dir dann nicht irgendwelche Gebühren oder sowas abverlangt? Und natürlich im Gegenzug dazu sollten wir uns auch angucken, wie hoch ist denn überhaupt die Renditeerwartung bei deinem Investment? Ne, hier lohnt sich einfach, ein stinknormaler Vergleich. Ne, die Kundin hat mir dann quasi auch per E-Mail ihre Kredite mitgeschickt, beziehungsweise hat dann halt mitgeschrieben, also nicht die Kredite mitgeschickt, sondern die Zinsen davon mitgeschickt, wie viel sie an jährlichen Zinsen zahlt. Und die Zinsen bei ihren Krediten waren tatsächlich einfach sehr, sehr hoch. Ne? Und da habe ich ihr dann halt auch gesagt, hey, schau mal, wenn du jetzt stattdessen das Geld, keine Ahnung, auf ein Tagesgeldkonto packst, ne, da bekommst du jetzt gerade vielleicht 2 oder 3% Zinsen, ne, wenn du irgendwo einen guten Anbieter gefunden hast. Bei deinem Kredit zahlst du aber 7, 8, 9% irgendwie sowas um den Dreh, waren das an Zinsen. Ne? Und dann habe ich ihr halt gesagt, da musst du einfach mathematisch mal schauen, ja, was sich da für dich mehr lohnt. Einfach diesen Kredit mit den hohen Zinsen abbezahlen oder niedrigere Zinsen quasi auf dem Tagesgeldkonto zu bekommen. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, den man beachten sollte. Und da müssen wir jetzt nämlich einmal von der Mathematik weggucken. Und zwar ist dieser zweite Aspekt die Motivation. Ne? Und das das vergessen viele Finanzmentorinnen, finde ich manchmal. Und das finde ich sehr, sehr schade. Weil klar, wir können uns immer nur die Zahlen und Statistiken angucken und was weiß ich. Aber was wir im Endeffekt aus unserem Alltag machen und aus unseren Finanzen, das ist so viel wichtiger im Long Term, weil die Motivation ansonsten gegebenenfalls irgendwann mal nachlassen könnte. Wenn sich die beiden jetzt 3, 4, 5 Jahre, wie lange auch immer, nehmen und erst nur die Kredite abbezahlen und dann irgendwann mal damit quasi fertig sind, dann landen sie irgendwann mal mit ihrem Nettovermögen bei plus minus null, ne? Weil die Kredite sind abbezahlt, es ist aber auch kein Vermögen aufgebaut, ne? Weil ist ja plus minus null, Kredit ist weg, Vermögen haben wir noch nichts, ne? Und es könnte sein, dass es ziemlich demotivierend ist, in einigen Jahren erst bei null zu starten quasi. Ne, dass man so viele Jahre gespart und investiert hat und was weiß ich was und schlussendlich ist man doch irgendwie wieder nur bei null. Ne, das kann halt irgendwie echt scheiße sein. Und deswegen kann es für manche Leute einfach motivierend sein, schon mit kleineren Beträgen anzufangen zu investieren. Ne, damit dieser Null, also dieser Nullpunkt, ne, also Vermögen minus Schulden gleich Null, ne, der ist zwar theoretisch am selben Zeitpunkt, aber wenn die Kredite dann tatsächlich abbezahlt sind, starten sie nicht bei Null. Ne, wenn die Kredite irgendwann bei Null sind, haben sie dann zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto schon den Notgroschen oder sie haben zum Beispiel schon angefangen in ETFs zu investieren oder wie auch immer. Und auch alleine einfach seinem Depot schon so ein bisschen langsam wenigstens beim Wachsen zuzusehen, kann einfach total motivierend sein, ne, dass man dann irgendwie vielleicht doch nochmal Wege oder Hilfsmittel oder sowas findet, wie man, weiß ich nicht, doch nochmal ein bisschen mehr Gehalt raushandeln kann, wie man die Kosten nochmal ein bisschen senken kann, wie man einfach ein bisschen mehr Geld nochmal findet zum Sparen und zu investieren. Ne? Und dieses Thema Motivation, das muss man halt einfach mit reinnehmen. Es ist so, so wichtig. Und ich finde, das wird einfach ganz oft außer Acht gelassen, wenn man sich wirklich einfach nur diese mathematische Seite anguckt und sagt, ey, dein Kredit hat jetzt 10% Zinsen und in ETFs machst du, keine Ahnung, auf 40 Jahre gesehen durchschnittlich 7, dann zahl doch erstmal den Kredit ab. Schwierig, ne? Wenn die Motivation ultra hoch ist und du damit richtig, ja, dann halt später noch mehr Geld investieren und sparen kannst, dann kann es sich vielleicht sogar eher lohnen, den niedrigeren Gewinn in Kauf zu nehmen und dafür dann halt aber voll motiviert durchzusteigen, ne? Und hier ist jetzt natürlich Vorsicht geboten. Das ist natürlich nicht auf jede Situation anwendbar. Und ich will einfach, das habe ich aber auch eben schon einleitend zur Frage gesagt, ich will nicht einfach sagen, generell ist das eine oder das andere richtig. Ich finde es aber einfach wichtig, für das Für und Wider zu sprechen, um dann einfach eine informierte und vor allem auch qualifizierte Entscheidung selber zu treffen zu können. Wofür die Kundin sich jetzt entschieden hat, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich glaube, das hatte sie mir gar nicht erzählt. Oder wenn doch, dann habe ich es jetzt leider vergessen, weil die Frage ist jetzt auch schon einige Wochen her. Und ich würde, wie gesagt, niemals sagen, mach einfach A oder mach einfach B, sondern mir ist es immer wichtig, dass ihr diese Sachen einfach selbstständig entscheiden könnt. Aber ich bin natürlich immer froh, wenn ich bei dieser Entscheidung einfach ein bisschen helfen kann. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage für heute. Und zwar hat die uns eine Zuhörerin per E-Mail eingesendet. Und zwar hat sie geschrieben, hallo Franzi, eine Freundin und ich haben uns auf die Reise der Finanzplanung gemacht. Und wir sind noch recht am Anfang und hätten folgende Fragen. Frage Nummer 1. Beim MSCI World gibt es 1600 Unternehmen. Bei einer monatlichen Sparrate von zum Beispiel 25 Euro und angenommen eine Aktie pro Unternehmen kostet 1 Euro. Wie wird das dann investiert? In Anteile von Aktien hat man dann zum Beispiel ein Viertel einer Unternehmensaktie und nach 4-mal Sparplanausführung dann eine ganze. Und Frage Nummer 2. Was ist zum Beispiel, wenn eine bestimmte Aktie aus den 1600 Unternehmen rausfliegt aufgrund schlechter Performance? Behalte ich dann diese Aktien, auch wenn sie nicht mehr in dem ETF drin sind? Und ich muss hier einmal mit dazu sagen, tolle Frage, danke auf jeden Fall an euch beide, die mir die Frage jetzt eingesendet haben per E-Mail. Ich finde es total cool, dass ihr das Thema jetzt wirklich verstehen könnt, wollt, so rum. Und das finde ich halt einfach wirklich super, super wichtig. Und meine Antwort ist eigentlich ganz einfach. Und zwar kaufen wir mit unserer Sparrate, ne, jetzt also mit diesen angenommenen 25%, von denen ihr geschrieben habt, kaufen wir nicht einzelne Aktien, sondern in Anführungszeichen nur den ETF-Anteil. Das bedeutet, unser Geld wird mit dem Geld von anderen InvestorInnen in einen Topf geschmissen, in den ETF-Topf, den ihr haben wollt. Und von dort aus diesem Topf heraus, werden dann die einzelnen Aktien in den ETF-Topf gekauft. Das bedeutet, die einzelnen Aktien liegen in diesem Topf drin. Ne, aber wir kaufen Anteile vom Topf und nicht einzelne Aktien. Ne, die haben wir nicht in unserem Depot. Bruchstücke von Aktien. Ne, also jetzt in eurem Beispiel hast du dann zum Beispiel gefragt, ein Viertel einer Aktie. Das nennt man ein Bruchstück, ne? Ein Viertel einer Aktie oder eine halbe Aktie, wie auch immer, sind Bruchstücke. Die kaufen wir tatsächlich nur, wenn wir wirklich einen Sparplan auf die einzelnen Unternehmensaktien erstellen und nicht auf den ETF. Wie gesagt, wenn wir den ETF kaufen, haben wir nur, in Anführungszeichen, den ETF in unserem Depot, aber nicht die einzelnen Aktien. Wir haben nur die Wertentwicklung der einzelnen Aktien in unserem Depot. Ne? Und hier ist auch einfach nochmal wichtig, da zu sagen, ETFs sind eine langfristige Geldanlage. Ne? Das heißt, ihr müsst auch wirklich langfristig ein gutes Gefühl mit dem haben, was ihr einfach im Depot habt. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, hier die Grundlagen wirklich richtig, richtig gut zu verstehen. Ne? Sowas wie, was ist nochmal genau ETF? Wie setzt der sich zusammen? Ne? Wie jetzt zum Beispiel das mit diesem ETF-Topf, dass da im Topf an sich die Aktien drin sind, aber nicht in unserem Depot. Ne, und dann auch noch sowas wie Zusatzwissen mit, welche Strategien gibt es überhaupt, was ist mit Steuern, was ist mit der ETF-Auswahl und sowas. Das ist natürlich super, super wichtig. Und deshalb an dieser Stelle nochmal ein Reminder. Am 13.03. um 19 Uhr rede ich genau über diese Sachen. Ne, was ist ein ETF, wie setzt sich das alles zusammen, wo sind da die Vor- und Nachteile, auf was sollte ich aufpassen und so weiter und so fort. 13.03. um 19 Uhr live mit mir. Meld dich unbedingt an und wer angemeldet war, bekommt auch eine Aufzeichnung zugesendet, falls dir der Termin nicht passt. Das bedeutet, meld dich trotzdem an, du bekommst die Aufzeichnung am selben Abend noch zugesendet, das mache ich immer so. Genau. Und für alle, die dann auch am Ende live mit dabei sind, gibt es jetzt natürlich einmal diese 3 Schritte zum Vermögensaufbau mit ETFs und am Ende nehme ich mir immer nochmal Zeit für eure Fragen und diese Live-Q&A ganz am Ende vom Webinar, die ist auch immer so beliebt, da sind so viele Mädels immer live mit dabei, das ist so cool. Also, wenn du schon immer mal live von mir lernen wolltest, was ETFs sind, wie man das alles macht und so weiter und so fort und mir am Ende einfach nochmal live deine Fragen stellen möchtest, dann melde dich jetzt an für das Live-Webinar am 13.03. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes drin, da kannst du dich anmelden oder einfach auf meiner Website und denk auch an den Frühbucherrabatt für den ETF-Fahrplan, falls du dir den sichern möchtest, melde dich am besten dann auch direkt noch für die Warteliste an, es sind schon super viele auf der Warteliste drauf und die Warteliste ist natürlich auch komplett unverbindlich. Ne? Ich schicke dir dann am 11.03. ein Angebot und du kannst dann immer noch entscheiden, ob du jetzt dabei sein möchtest oder nicht. Ne? Ich zwinge natürlich niemanden zu buchen, das wäre Quatsch. Ne? Also klick jetzt einmal in die Shownotes, melde dich an für das Webinar oder für die Warteliste oder für beides. Und wenn du möchtest, dass ich deine Frage auch mal im Podcast beantworte, dann schreib mir super gerne eine E-Mail an support@finanzenmitfranzi.de. Da sammeln wir dann quasi die Fragen für diese Podcast-Redaktionspläne und nehmen die Fragen dann super gerne fürs nächste Mal mit auf. Und ich würde sagen, tschüssi und bis zum nächsten Mal.